Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, einleitend möchte ich nicht allzu viele Worte darüber verlieren, dass es Himmelfahrt als christliches Fest nicht eben leicht hat. Es hat sich längst eingereiht in die Sinnentleerung zentraler christlicher Feste. Geht es bei Weihnachten wesentlich ums Einkaufen, zu Ostern um den Osterhasen. So ist Himmelfahrt längst zum Vatertag oder auch Herrentag geworden. In dem Sinne kommen einem eigentlich, jedenfalls bei besserem Wetter, eher illustre Männerpartien, vielleicht Kahnfahrten, im Idealfall noch Radtouren in den Sinn. Dabei wird nicht selten eine Himmelfahrt ganz anderer Art praktiziert. Die Bezeichnung Vatertag ist doch eigentlich eher irreführend. Es sei denn, man geht davon aus, dass ein Vater nur dann ein richtiger Vater ist, wenn er wenigstens einmal im Jahr richtig blau ist, mindestens eine rote Nase hat, im schlimmsten Fall vom Kahn fällt. Die Vorstellung von Vatersein würde sich allerdings dann etwas anders ausnehmen, wenn man vielleicht Zeit für die Familie oder seine Kinder einmal hat, vielleicht mit ihnen etwas unternimmt, einfach mal daran Freude hat, abgesehen vom Berufsalltag Vater oder Mutter zu sein. Insofern könnte die Kirche vielleicht damit leben, wenn Himmelfahrt als Familientag in die Geschichte christlicher Feiertage einginge. Himmelfahrt hat es auch aus anderem Grund nicht eben leicht, denn es übersteigt etwas das Assoziations- und Vorstellungsvermögen. Selbst diejenigen, die den ursprünglichen Sinn von Himmelfahrt erhalten haben, denen wird es nicht ganz leicht gemacht. Wenn man an Himmelfahrt denkt, steigen auch bei manchem frommen Christen manch eigenartige Bilder auf. Bei Himmelfahrt kann man als Mensch des 21. Jahrhunderts ja nicht völlig den Gedanken an manche Apollo-Mission völlig unterdrücken. Es wird doch auch bildlich, ob man will oder nicht, die Synthese zwischen religiöser Faszination und technisch Möglichem herausgefordert. Ist nicht spätestens mit Gagarins Sputnik-Ausflug ins All und seinem legendären Funkspruch »Ihr sehe da oben keinen Gott«, jenes antike Oben und Unten, einer so naiven Himmelfahrtsgeschichte endgültig überholt und erledigt? Eine Predigt kann unter der Hand schnell zum Klagelied werden. Keine Angst, diese wird's nicht. Wir werden uns nicht permanent die Frage stellen, wie es da zur Verweltlichung christlicher Feiertage kommt oder warum die Menschen heute nicht mehr verstehen, worum es geht. Klage bringt hier überhaupt nichts. Zum Glück ist unsere Einsicht ja auch nicht davon abhängig, was man über Himmelfahrt denkt oder mit Himmelfahrt assoziiert. Lassen wir uns vom Neuen Testament einfach einmal leiten. Zum konstruktiven Teil also, und der muss nicht lang sein, sondern kann sich entlang biblischer Zeugnisse auf drei Punkte konzentrieren. Erstens, die Bedeutung von Himmelfahrt ist dann erfasst, wenn sich unsere Gedanken nicht darin erschöpfen, eine Synthese zwischen technischer und religiöser Welt herstellen zu müssen. Schon mit der biblischen Vergegenwärtigung, schon mit der bildhaften Vergegenwärtigung der Himmelfahrt sind wir auf falschem Gleis. Die Bedeutung von Himmelfahrt ist meines Erachtens dann erfasst, wenn man nicht darauf schielt, wie Jesus realita aufgefahren sein mag, sondern was durch seine Himmelfahrt gekommen ist. Nicht das, was geht, ist entscheidend, sondern das, was mit dem Gehen kommt. Und in der Apostelgeschichte heißt es, und als die Jünger Jesu nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, da standen bei ihnen zwei Männer, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Jetzt, wo Jesus leiblich nicht mehr unter uns ist, sind wir, die Christen, in die Pflicht genommen. Nicht die Sehnsucht nach vergangener Zeit ist jetzt angesagt, sondern die Wirklichkeit heute, hier und jetzt tapfer ergreifen. Die leibliche Abwesenheit des Herrn lässt uns dabei nicht als Verlorene zurück. Wo Jesus leiblich nicht mehr da ist, da ist nicht eine Leerstelle, sondern eine große Verheißung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Und mit dem Heiligen Geist kommt etwas Neues, Unerwartetes. Es fällt beim Bericht über die Himmelfahrt Jesu nach Lukas auf, dass von großer Freude die Rede ist, nachdem Jesu gegen Himmel gefahren ist. Große Freude? Ich habe mich gefragt, müssten die Jünger nicht traurig sein, zurückgeblieben, alleingelassen? Müssten sie nicht weinen, weil sie zurückgelassen wurden? Stattdessen heißt es, und wir hörten die Zeilen eben, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich bleibe da hängen bei diesem mit großer Freude. Ist nicht jeder Abschied eigentlich mit Trauer verbunden? Zumal ein Abschied auf immer? Offenbar lerne ich hier Neues über Abschied. Eine physische Trennung, ein Abschied bekommt eine neue Deutung. Schrecken verwandelt sich in Freude. Mut wird gefasst. Der Geist Jesu rückt an die Stelle eines Geistes von Hoffnungslosigkeit und Trübsal. Innerer Frieden, echter Trost, tiefe Verbundenheit mit mir selbst, untereinander, mit Gott. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Die Verheißung des Heiligen Geistes weist voraus auf Pfingsten, das nächste große christliche Fest, das vor der Tür steht. Interessant finde ich, dass mit der Verheißung des Heiligen Geistes auch die Zeugenschaft angesprochen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus zu seinen Jüngern nach der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Damit war in damaliger Zeit Rom gemeint und damit der Ausgangspunkt zur Mission Europas. Diese Aufzählung, liebe Gemeinde, macht den Ernst des Gedankens deutlich. Zeugenschaft hat eine ganz reale geografische, politische und gesellschaftliche Dimension. Zeuge sein bedeutet nicht, die Hände in den Schoß legen und auf die Wiederkunft des Herrn warten. Zeugenschaft schließt die Verantwortung in hohem Maße mit ein. Ein Zeuge vor Gericht ist jemand, der einen Vorgang wahrheitsgemäß bezeugen soll. Jemand, der aussagt, wie sich etwas zugetragen hat. Zeugenschutzprogramme belegen, wie schwer es bereits vor Gericht sein kann, schlicht die Wahrheit auszusagen, Zeuge zu sein. Es kann in hohem Maße Mut erfordern, die Wahrheit zu sagen. Nichts anderes ist in unseren Zeilen gemeint. Zeuge ist, wer heute, hier und jetzt den Geist Jesu bezeugt. Es ist der Geist der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. Es ist nicht der Geist des Wegsehens, des Abstumpfens, des »Es hat ja sowieso keinen Sinn«. Zeuge sein in Jerusalem. Das hat aktuell eine besondere Bedeutung, die Zeugenschaft. Was heißt hier Zeuge sein von einem Geist der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit angesichts der Ereignisse auf dem Tempelberg und der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten? Bereits mir als entfernten Beobachter prägen sich Bilder ein, die eine Mischung von Ohnmacht und Entsetzen hervorrufen. Längst erreichen uns nicht nur die gefilterten Bilder der Tagesschau oder des Heute-Journal, sondern über die sozialen Medien auch ganz ungefilterte Aufnahmen, die sich tief ins Bewusstsein einbrennen. Der Fußtritt eines israelischen Soldaten, der einen im Gebet versunkenen Muslim vor der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg von seinem Gebetsteppich reißt. der Bericht eines Israeli, der gerade sein Haus verloren hat durch einen Bombeneinschlag aus Gaza. Das Bild vom einstürzenden Hochhaus in Gaza-Stadt, das im Rahmen der Vergeltungsschläge unter sich nicht nur zwei Hamas-Familien begräbt, sondern auch zahlreiche Zivilisten, die über den täglichen Überlebenskampf ihre Existenz oder ihr Leben verlieren. Jede Theorie vom gerechten Krieg wird ad absurdum geführt angesichts der Bilder. Bereits das Kriterium der Unversehrtheit der Zivilbevölkerung ist in diesen Kriegsszenarien nicht erfüllt. Aber mitten im Krieg gibt es auch hoffnungsvolle Zeugnisse. In meiner Funktion als Universitätsprofessor leite ich auch ein großes internationales friedensethisches Projekt, in dem Promovierende aus Israel, aus Palästina und aus Deutschland zusammenkommen, um nach der Promotion in ihre Heimat als Friedensbotschafter zurückzukehren. Anfang der Woche hatten wir wieder zahlreiche Bewerbungsgespräche mit neuen potenziellen Kandidaten aus Tel Aviv und Ramallah, die wir für unser Graduiertenprogramm interviewten. Das war am Dienstag, als der Bombenhagel und die Propaganda begann. Und die sich zum jetzigen Zeitpunkt einschreiben wollen in ein Programm, das sich dem Frieden im Nahen Osten verschrieben hat. Dieses trotz allem, diese kleine Gegenwirklichkeit, diese leisen und im Augenblick gar nicht hörbaren Stimmen, mögen sie den Samen legen und auf fruchtbaren Grund fallen. Denn es ist die junge Generation, die über die Zukunft der Region einmal entscheiden wird. Es sind die Zeugen eines neuen Geistes des Friedens und der Versöhnung, die schon jetzt viel mehr Gehör finden sollten. Zum dritten und letzten Punkt. Die Verheißung des Heiligen Geistes führt in die verantwortliche Tat. Aber das ist nicht alles, vielleicht auch gar nicht das Erste. Im Tun werden wir Zeugen Jesu, ja. Aber dieses Tun steht nicht für sich. Ihm geht das Gebet voraus, in dem der auferstandene und erhöhte Jesus die innere Verbindung zu uns sucht. So heißt es in der Apostelgeschichte: Die Jünger waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Die Jünger waren also nicht einfach nur Macher, Männer und Frauen der Tat. Ihr Tun, ihre Zeugenschaft war eingebunden in das Gebet. Von ihm her kommt alles Tun, eine neue Ausrichtung, so wie jeder einzelne Tag eine neue Ausrichtung bekommt, wenn er mit einem kurzen Gebet oder einer Besinnung beginnt. Wer richtig betet und die Gemeinschaft mit Gott sucht, kann eigentlich kaum falsch handeln. Am Anfang jeder Tat steht die Bitte um den Geist der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit und der Mut, diesen Geist wirken zu lassen, im Großen wie im Kleinen. Wir dürfen in dem Gebet ruhig etwas zutrauen. Es hat verändernde Kraft. Lassen Sie uns in diesen Tagen vielleicht gerade auch in den kleinen, alltäglichen Bezügen über die Zeugenschaft nachdenken. Wo lassen wir Liebe, Frieden und Gerechtigkeit regieren? Wo sind wir abgestumpft und sagen uns, es hat ja sowieso keinen Sinn? Überprüfen wir doch auch mal unser Verhalten in den Beziehungen, in unseren Familien, im beruflichen Umfeld. Auch dazu darf der heutige Feiertag ermutigen und das eingangs Gesagte. Beten und Tun des Gerechten, so hat Bonhoeffer einmal formuliert. Dazu ist der Christ in der Zeugenschaft Jesu nach der Himmelfahrt aufgerufen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.